Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Jetzt wäre der Moment, die Handys auszuschalten. Und während ihr das tut, würde ich euch bitten, euch zumindest mit eurem Nachbarn und Vorder- und Hintermann bekannt zu machen, falls ihr ihn noch nicht kennt, dass ihr wenigstens wisst, neben, vor und hinter wem ihr sitzt. Heute ist Sonntag, der 22. Dezember im Jahre 2014. Ich bin mal wieder meiner Zeit voraus. Also 2013, ich bin schon auf 2014. Ne? Ferien haben begonnen, für mich ist eigentlich schon das nächste Jahr, so ist das. Ich habe überlegt zu Hause, was reimt sich eigentlich auf Advent? Nochmal. Verpennt, genau, das ist mir auch eingefallen. Oder pennt, ja, was noch? Alles rennt, genau. Brennt, die Kerze brennt. Und? Also mir fiel noch ein kennt. Ja. Advent, das ist ja die Zeit der Ankunft, die Zeit, wie man so schön sagt, der Vorbereitung, der Ruhe. Das war bei mir leider in den letzten 3 Wochen überhaupt nicht zu spüren. Ganz im Gegenteil, also bis gestern eigentlich renne ich und hoffe, dass ich jetzt im Laufe der nächsten Tage zur Ruhe komme. Der Tagesspruch, der über diesem Sonntag steht, steht im Psalm 19. Wir werden nachher ein paar Verse aus diesem Psalm 19 lesen, nämlich die Verse 2 bis 7. Und der Tagesspruch für heute, die Losung, steht in Vers 8. Die lesen wir also nachher nicht, deswegen lese ich sie jetzt schon mal vorweg. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und stärkt und erfrischt die Seele. Da habe ich mich ziemlich ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe, weil so gestärkt und erfrischt bin ich leider in den letzten Tagen nicht durch mein Leben gegangen. Und ich hoffe, dass es uns heute gelingt, ein bisschen von dieser Stärkung mitzubekommen hier in diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, dass wir uns jetzt hier hinsetzen können, ein bisschen abspannen können, uns wirklich ausrichten auf das, was in den nächsten Tagen kommt. Ein letztes Mal Advent, Ankunft feiern. Und ich möchte mit Gott reden und euch dazu bitten, aufzustehen. Heiliger Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir sind hier versammelt, um mit dir Erfahrungen zu machen, um auf dein Wort zu hören, um uns von dir neu ausrichten zu lassen, um Korrektur zu erfahren, aber auch Zuspruch und Mut. Ich danke dir dafür, dass du uns heute begegnen willst. Und ich bitte dich, lass unsere Gedanken nicht abschweifen, sondern lass uns auf dich ausrichten, dass wir dir ein Stück näher kommen und merken und erfahren, dass du auch heute noch in dieser Welt wirkst, dass du kein toter Gott bist, sondern lebst und uns liebst. Ich danke dir für alle Menschen, die hier sind. Ich danke dir für alle Gottesdienste, die in dieser Stadt, in diesem Land und weltweit gefeiert werden. Danke, Herr, dass du der Schöpfer bist und dass wir uns in deiner Hand geborgen fühlen dürfen. Und so segne uns, segne Rolf bei seiner Predigt, segne uns in den Liedern, die wir singen, dass wir dir Lob bringen und dass wir dein Wort verkünden und deine Liebe in die Welt tragen. Amen. Wir wollen zusammen singen aus einem altbekannten Adventslied, 3 Strophen. Sag mal, Stefan, seid ihr jetzt die neue Cheerleader-Gruppe in der Gemeinde? Haben wir jetzt sowas auch?
Ja, nein, also nicht wirklich. Aber wir sind der KIGO, steht ja auch ganz groß drauf, für alle Nicht-Eingeweihten, im Langtext mal Kindergottesdienst FEG Dortmund. Also.
Wieso extra T-Shirts? Macht man sich bei der Arbeit so schmutzig, dass man seine eigene Kleidung da nicht einsetzen will?
Ja, ich will mal nicht hoffen, also aus dem Spuckalter sind die meisten Kinder raus. Aber wir wollen einfach, dass die Kinder wissen, wer ist heute gerade mein Mitarbeiter, können sie sofort erkennen am T-Shirt, ganz klar. Und es fördert auch so ein bisschen die Identifikation mit dem KIGO unter uns Mitarbeitern, das Teambuilding wird gestärkt und so weiter.
Aber ist auch für die Eltern total hilfreich zu wissen, welchem T-Shirt übergebe ich heute mein Kind. Das sind manchmal recht viele Erwachsene oben, auch gerade im KIGO-Saal oder auch unten bei den Wühlmäusen, sitzen ganz viele Eltern mit ihren Kindern. Und wenn man dann weiß, ah, da ist mein T-Shirt für heute, ist das eigentlich ganz hilfreich.
Ja, aber habt ihr nicht schon immer T-Shirts gehabt?
Oh ja, frag mal Hille.
10 Jahre bestimmt schon, ne?
Hier. Das hier ist mein T-Shirt, ja. Es mag 10 Jahre alt sein und mal ganz ehrlich, wer von euch trägt 10 Jahre lang ein T-Shirt? Also ich dachte, es wäre mal Zeit und habe das mal eingestielt, dass wir mal uns was Neues gönnen. Auch etwas, was waschbar ist und nicht so schnell kaputt geht.
Muss ich ja doch sagen, mein sieht noch schlimmer aus. Mein altes sieht schlimmer aus als das. Ich weiß gar nicht, ist das wirklich erst 10 Jahre?
Du bist ja auch schon länger als 10 Jahre dabei, Hille, wahrscheinlich. Ja, und jetzt, wer bezahlt jetzt eure Luxus-Outfits?
Ja, also mir hat man großzügig versprochen, dass die Gemeinde das bezahlt. Und Gemeinde, das seid ihr.
Herzlichen Glückwunsch, ja? Genau.
Also, genau. Wir sammeln als nächstes die Kollekte.
Nee.
Was?
Das überlasse ich dir. Ja, genau. Ich habe mir das so gedacht, ihr könnt jetzt schon mal eure Portemonnaies zücken, gucken, was ihr für die T-Shirts geben wollt. Die nächste Kollekte ist dafür bestimmt und die kommt in 3 Minuten.
Wer jetzt sagt, es gefällt ihm das T-Shirt so super gut. Wir haben noch T-Shirts frei, wir haben auch noch Platz im Kigo frei. Also wer ein Herz für Kinder hat und noch ein schickes T-Shirt haben möchte,
Moment,
darf mich gerne
also
ansprechen.
Jetzt keine weiteren Werbebotschaften. Ja, ja, vielen Dank. Frank, lass dir Zeit. Frank, schon beim nächsten Lied. Also, der kann es schon kaum erwarten. Ist unser Kassierer, ist klar. Tom, ich habe dich zwar noch nicht nach vorne gebeten, aber ich finde das super, dass du hier bist. Auch wenn wir jetzt gemeinsam erstmal Trauerarbeit leisten müssen, aber das haben wir heute Nacht schon.
Ja, ich bin also begrüßt worden mit viel mitleidsvollen Blicken. Aber ich bin froh, dass ich das Ergebnis von gestern Nachmittag jetzt ausblenden kann und auf die schönen Dinge gucke, die wir so als TO tun. Und darum soll es auch gehen. Wir haben nämlich Besuch gehabt von der totalen Offensive Hertha BSC. In Berlin gibt's die also auch. Die haben uns an diesem Wochenende besucht und haben mit uns im Stadion eine Aktion gemacht. Und zwar haben wir an alle Ordner, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitskräfte Nikoläuse verteilt. Mit so einem kleinen Grußkarte, seht ihr, von unserer totalen Offensive, steht drauf. Vielen Dank für euren Einsatz. Gott segne euch. Kleine Kontaktadresse, wenn man uns mal kontaktieren möchte. Und davon haben wir knapp 400 Nikoläuse verteilt. Diese Aktion haben wir nicht das erste Mal gemacht, die machen wir jetzt schon seit mehreren Jahren regelmäßig. Zu Ostern gibt es Ostereier, zur Weihnachtszeit gibt es Weihnachtsmänner. Die Aktion mit den Berlinern zusammen war einfach nur genial. Einer der Berliner hatte sich in schwarz-gelben Nikolausanzug angezogen und war absolut der Renner. Das ist die eine Sache, die ich gerne erzähle, die sehr positiv ist. Die andere Sache ist, ich möchte noch und ich muss auch noch einen Dank aussprechen. Jonas, jetzt ist dein Moment gekommen, wo ich gesagt habe, eine Minute musst du dich da hinten loseisen. Jetzt wirst du wissen, worum es geht. Wir hatten im Oktober einen besonderen Anlass gehabt. Wir haben das erste Mal überhaupt in einer Stadt einen Derby-Gottesdienst gehabt. Wir haben das zwar letztes Jahr schon mal in Bochum gemacht, aber dieses Jahr in Dortmund. Derby heißt, für die es nicht wissen, Dortmund gegen Schalke. Das ist immer hochexplosiv. Das ist nicht einfach, so etwas zu machen. Man weiß nie, was passiert. Das wussten wir vorher auch nicht. Und wir wollten aber ein gutes Programm machen. Wir hatten Colin Bell als ehemaligen Fußballprofi und jetzt Laienprediger und Bundesliga-Frauenfußballtrainer in Frankfurt als Gastprediger eingeladen. Ich wollte aber auch eine gute Musik haben, gutes Anbetungsteam. Hab natürlich sofort gedacht, Mensch, da nimmst du Leute bei uns aus der Gemeinde. Das war dann nicht ganz so einfach und es hat aber nachher wunderbar geklappt. Und ich müsste jetzt vielen danken, die alle daran teilgenommen haben. Ich kriege aber nicht alle zusammen. Deswegen steht der Jonas hier. Das war so mein zweiter Ansprechpartner. Der Rudi Tövs war der erste. Der hat gesagt, ich habe das Equipment. Du warst dann der zweite, hast das alles zusammengeführt mit Jascha und vielen anderen im Team. Ihr wart wahnsinnig kreativ. Ihr habt dazu beigetragen, dass 250 Leute bei Stern im Norden waren, diesen Derby-Gottesdienst miterlebt haben. Wir haben tolle Dinge danach erlebt, ganz super Resonanzen gehabt, Menschen, die noch nie im Gottesdienst waren und anschließend auch hier in der Gemeinde. Und wir waren im Fernsehen, ja gut, das ist uns dieses Jahr öfter mal passiert, aber auch da präsentiert man sich und können wir Zeugnis sagen. Also von daher als symbolischen Dank einfach an dich, auch ein Nikolaus. Danke für deinen Einsatz. Gott segne dich und alle, die da mitgeholfen haben. Und deine Aufgabe ist, an alle anderen das zu verteilen.
Okay, mach ich. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Ich hoffe, ich habe so einige...
When the snow falls wunderbar and the children happy are, then we know es ist soweit, she is there, the Weihnachtszeit. So beginnt ein in den letzten Jahren sehr populär gewordenes Weihnachtsgedicht. Also das geht auch noch länger, könnt ihr im Internet finden. Einfach When the snow falls wunderbar eingeben, dann kommt das. Warum zitiere ich das jetzt? Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Wir haben übermorgen 2 Gottesdienste, zu denen ich ganz herzlich einlade. 2 Gottesdienste nachmittags um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr hier in diesem Saal. Dafür gibt es aber weder am 1. noch am 2. Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst. Also bitte, Heiligabend, seid ihr alle herzlich willkommen, das Haus voll zu machen. Am 1. und 2. werdet ihr vor verschlossenen Türen stehen. Bitte daran denken. Der nächste Sonntagsgottesdienst findet wie gewohnt am nächsten Sonntag statt. Viele andere Veranstaltungen, die wir sonst hier im Haus gewohnt sind, fallen wegen der Ferien aus. Deswegen nur noch ein kurzer Hinweis. Im Januar gibt es wieder die Allianz-Gebetswoche vom 12. bis 19. Auch das, diese Information findet ihr schon hinten auf dem Gottesdienstzettel. Nur, dass ihr das schon mal in euren Kalendern vermerkt und euch möglichst Termine freihaltet. Der Abschlussgottesdienst findet hier statt. Und jetzt haben wir noch einen ganz, ganz lieben Bericht euch weiterzugeben von unserer Missionarsfamilie Malessa aus den Philippinen. Die haben uns vor einigen Wochen schon ein Video geschickt und wir werden uns jetzt einmal dieses Grußvideo ansehen und dann bitte ich Karin Haddad nach vorne, uns dazu noch ein bisschen weiterzuhelfen. Aber erstmal das Video.
Hallo ihr Lieben im fernen Westen. Der Alltag auf den Philippinen hat uns wieder. Wir essen wieder viel Reis und weniger Kartoffeln. Wir kaufen auf dem Markt ein und genießen die leckeren Bananen und Mangos. Und wir kämpfen uns wieder durch den Verkehr in Manila, selbst wenn er jetzt in der Vorweihnachtszeit noch zunimmt.
Wir fühlen uns in unserem neuen Haus zu Hause. Es ist geräumig und relativ kühl. Beides ist viel wert. Seit kurzem haben wir 14-tägig einen Bibelkreis bei uns. Und mit Keith und Grace, die auch im Kreis sind, treffen wir uns wöchentlich zum Austausch und Gebet. Es ist auch wirklich schön, mit anderen OMF-Missionaren gemeinsam für Anliegen auf den Philippinen und für persönliche Dinge zu beten.
Judith, Christian und Heidi gehen wie gewohnt zur Faith Academy und sind jetzt in Klasse 8, 6 und 4. Nach der Schule haben alle drei noch AGs. Handpuppen, Technik und Fashion Magazine. Samstags und sonntags spielen wir auch Fußball oder gehen ins Schwimmbad. Vor einer Woche haben Schüler ein spannendes Theaterstück aufgeführt. Wir waren begeistert. 3 Tage in der Woche bin ich am Biblical Seminary of the Philippines, kurz BSOP, zum Unterrichten. Griechisch, Hebräisch und das Buch Zacharja stehen noch auf dem Programm. 115 Studenten aus China und den chinesischen Gemeinden auf den Philippinen lassen sich zurzeit für den vollzeitlichen Dienst bei uns ausbilden. Mir macht gerade am meisten Freude, welche Fortschritte meine griechischen Studenten machen. Nach nur gut 2 Monaten lesen sie mit nur wenig Hilfe schon Texte aus dem Johannesevangelium.
Ich habe gerade einen Kurs unterrichtet, in dem es darum geht, wie Erwachsene lernen und wie man guten Unterricht für sie gestalten kann. Das hilft hoffentlich den Missionaren, wenn sie Einheimische weiterbringen möchten. Im Oktober habe ich bei einem Leiterschaftskurs mit unterrichtet. So etwas macht mir echt Freude. Ab dem nächsten Frühjahr werde ich zusätzlich für Surf Asia, das ist die Kurzzeitarbeit von OMF, zuständig sein. Gedanklich bin ich schon öfter bei dieser Aufgabe, denn vieles hat sich auf den Philippinen verändert, seit ich vor einigen Jahren bei Surf Asia ausgeholfen habe. Ich brauche da Weisheit von Gott, wie ich diese Arbeit gestalten kann und wie wir als OMF Philippinen neue Schwerpunkte darin setzen.
Und jetzt kommen noch unsere Gebetsanliegen. Das Trimester am BSOP endet am 13.12. Wir hoffen, dass die Studenten noch in den letzten Tagen erfolgreich lernen. Und danach hoffen wir alle auf schöne Weihnachtsferien als ganze Familie.
Anfang Januar haben wir als UMGler auf den Philippinen unsere Jahreskonferenz und ja, wir beten einfach, dass Gott diese Zeit segnet. Auf der Konferenz möchte ich die Mitmissionare für Surf Asia, für das Kurzzeitprogramm motivieren und wieder neu gewinnen. Ja, und dann ist ein großes Anliegen der Wiederaufbau der Gebiete, die vom Taifun letztens zerstört wurden. Da geht es vor allen Dingen um Landwirtschaft, Fischerei und dann auch um den Gemeindebau, dass Menschen wieder eine Lebensgrundlage bekommen zum Überleben, zum Leben und auch, dass sie Jesus kennenlernen.
Wir freuen uns, dass ihr uns auf den Philippinen begleitet, danken für eure Gebete und wünschen euch noch einen gesegneten Advent.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das Video ist schneller hier gewesen, als wir es einsetzen konnten. Wir waren also ein bisschen verzögert. Technik ist klasse, aber ja, wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir Gelegenheit haben, durch so einen Videoausschnitt mehr über unsere Missionare zu hören, die wir in der glücklichen Gelegenheit sind, sie mitzutragen, finanziell und auch Gebet. Und das Gebet ist das Allerwichtigste. Und es wäre jetzt sehr schön, wenn jetzt mehrere von uns beten würden für die Gebetsanliegen, die eben genannt wurden. Das heißt also, dass die Schüler wirklich so gut lernen, dass sie hinterher gut ihren Dienst machen können, dass sie jetzt kurzfristig die Prüfungen bestehen und halt gut dabei sind. Auch, dass die Familie zur Ruhe kommen kann und wirklich eine gute Zeit miteinander hat. Missionare haben in der Regel sehr wenig Zeit. Auch für die anderen Anliegen, wir haben sie gesehen. Und ich schließe dann das Gebet ab. Vater im Himmel, wir sind dir sehr dankbar dafür, dass Familie Malessa da an einer Front in Asien ist und auch für uns dort Missionsdienst macht. Wir danken dir, dass sie diese Arbeit auch sehr gerne machen und dass du sie auch gebrauchst in verschiedener Art und Weise, Herr. Und es ist sehr viel Multiplikation, die sie da machen, weil sie andere Leiter und Geistliche und Missionare eben ausbilden. Wir freuen uns sehr darüber, aber wir wollen sie dir wirklich anbefehlen, dass sie unter deiner Fürsorge sind, unter deiner Leitung, Herr, und unter deinem Segen. Bevollmächtige du sie mit deinem Heiligen Geist und wirke, dass das, was sie tun, Herr, immer in deinem Willen ist. Hilf ihnen vor allem auch, dass sie sich Zeit nehmen, mit dir zu kommunizieren und täglich bei dir Ruhe zu finden und frisches Brot, Herr, weil sie mit dir Gemeinschaft haben und ein Stück weit persönlich mit dir an diesem Tag gegangen sind. Herr, ich bitte dich auch, dass du sie als Familie schützt und dass du die Kinder segnest. Das ist nicht immer einfach, aber Herr, wir freuen uns darüber, du bist ihr Herr und deshalb sind wir auch ganz gewiss. Hilf uns bitte auch, in den nächsten Wochen daran zu denken, dass wir Malessas im Gebet tragen. Herr, vielen Dank. Wir bitten das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.
Ja, wie schon angekündigt, wollen wir jetzt sammeln. Und das Ergebnis der Sammlung soll vor allen Dingen die KIGO-Arbeit in Form von T-Shirts unterstützen. Wir werden wieder ein älteres Adventslied singen. Und wenn ihr den Eindruck habt, das ist aber komisch heute, diese Adventslieder haben alle so einen etwas schwungvollen, tänzerischen, wiegenden Charakter, dann ist das kein Zufall. Weil die alten Musiker hatten sich was dabei gedacht, wenn die sich ihre Musik zusammenstellen, dass das eine bestimmte Wirkung hat. Und das Lied oder die Lieder, die wir heute singen, stehen alle in einem sogenannten Dreier-Takt. Also wirklich so einen tänzerischen Takt. Und Dankeschön, genau. Und dieser Dreier-Takt war ein Symbol, eben drei, für die Trinität, für Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deswegen sind ganz viele Adventslieder in diesem Dreier-Takt gestaltet. Und wenn ihr da mitschunkeln wollt, dürft ihr das gerne tun, weil es zeigt Freude über Gottes Dasein. Wie gesagt, die Losung des heutigen Tages steht im Psalm 19, Vers 8. Und wir wollen jetzt diesen Psalm gemeinsam lesen, heißt im Wechsel. Ich beginne jeweils und ihr lest die eingerückten Verse. Psalm 19, ab Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, seiner Hände Werk kündet das Firmament. Ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme.
Ihre Botschaft geht aus in alle Welt, ihre Worte zu den Enden der Erde. Bei ihnen hat er das Wort ein Zelt gemacht.
Sie kommt wie ein Bräutigam aus seinem Gemach und freut sich wie ein Held, ihre Bahn zu laufen. Wir wollen noch einmal singen, wieder so ein tänzerisches, schwungvolles Lied, das, glaube ich, alle kennen.
Ja, manchmal, da kommen wir schon in dumme Situationen hinein. Ich weiß nicht, ob du heute in so einer Situation steckst. Vielleicht hast du durch eine Unachtsamkeit oder einen Unfall Geld verloren, viel Geld verloren, bist nicht versichert und jetzt stehst du da. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Du hast vielleicht nicht die Wahrheit gesagt und jetzt holt dich das alles ein. Wie auch immer, wenn du in einer dunklen, schwierigen Situation steckst, einer Situation, wo du im Moment gar keinen Ausweg siehst, dann habe ich heute eine Predigt, die besonders für dich ist. Und diese schwierigen Situationen, in die wir dann kommen können, vielleicht ist das so ein Ausschnitt, wo wir gerade so in unserem Leben drin stecken, vielleicht aber überschattet das auch unser ganzes Leben. Und dann stehst du da in dieser Situation und überlegst, was kann ich tun? Du informierst dich, du suchst Hilfe und Gespräche und du merkst, es geht nicht weiter. Ja, vielleicht hast du gebetet sogar und nichts hat sich geändert. Und dann fragst du dich, wo ist Gott eigentlich? Kann er mir wirklich helfen? Will er mir überhaupt helfen? Und dann wird der Glaube schwierig. Zweifel kommen. Vielleicht bist du enttäuscht. Enttäuscht von Gott, vom Leben, von dir selber. Und vielleicht fühlst du dich dann schwach und ohnmächtig. Du bist entmutigt, traurig und verzweifelt. Du suchst den Ausweg und findest ihn nicht. Wie auch immer deine Situation, die Schwierigkeit, in der du steckst heute, ist die gute Nachricht, die wir heute hören, Gott kommt dir entgegen und er befreit dich. Genau darum geht es zu Advent und um zu Weihnachten. Gott kommt dir entgegen und er schafft einen Weg, einen Ausweg aus einer Situation, wo du keinen Weg siehst. Und wir hören jetzt auf den Predigttext, Gottes Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 52, die Verse 1 bis 10. Und ich werde uns das in Abschnitten vorlesen. Ich beginne mit den ersten drei Versen. Wach auf, Zion, wach auf, zieh das Gewand deiner Macht an. Zieh deine Prunkkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn Unbeschnittene und Unreine werden dich nicht mehr betreten. Schüttle den Staub ab von dir. Steh auf, du gefangenes Jerusalem. Löse die Fesseln von deinem Hals, gefangene Tochter Zion. Wach auf. Das ist der Ruf Gottes an das Volk Israel, an das Volk der Juden. Und die Situation, in der sie dieses Wort gehört haben, dieses Wach auf, diesen Anruf, das schauen wir uns jetzt ein Stückchen genauer an. Sie befanden sich auch in einer sehr schwierigen Situation, einer für sie völlig ausweglosen Situation. Die Juden hatten über mehrere Jahrhunderte hinweg einen gesellschaftlichen, religiösen, kulturellen und wirtschaftlichen Niedergang ohnegleichen erlebt. Da wurde gelogen, was das Zeug hielt. Die Obersten, die Verantwortlichen waren korrupt. Es gab Amtsmissbrauch, Gewalt, Intrigen waren an der Tagesordnung. Es war ein schier unaufhaltsamer Niedergang. Und in dem Ganzen war das Vertrauen zu Gott verloren gegangen. Die regierende Oberschicht, die stützten sich lieber auf Bündnisse mit anderen Staaten als auf Gott. Sie wandten sich lieber an andere Religionen, Götzen, Kulte, als dass sie noch Vertrauen auf Gott gesetzt hätten. Und sie waren gescheitert in ihrem Versuch, politisch souverän zu bleiben. Das kleine Volk Israel wurde Spielball der damaligen Großmächte Assyrien, Ägypten und Babylonien. Dann gab es immer wieder militärische Konflikte und 587 vor Christus war es dann soweit. Jerusalem, die Hauptstadt, wurde eingenommen. Viele der überlebenden Bewohner und auch der Menschen, die um Jerusalem herum wohnten, wurden gefangen genommen. 1000 Kilometer weit, ein Fußmarsch. Sie wurden verschleppt, deportiert ins ferne Babel. Und dort mussten sie als billige Arbeitskräfte oft unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? In den Augen der Feinde Israels, der Babylonier, hatte sich der Gott Israels als Schwächling, als nichts erwiesen. Ein Gott, der nicht imstande war, seinen Leuten in dieser Situation zu helfen. Das war wirklich das absolute Worst-Case-Szenario, was sich ein Jude damals vorstellen konnte. Und diese Situation spiegelt sich im Psalm 137 wieder. Ich lese uns mal drei Verse vor. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Zion, der Berg Zion in Jerusalem, steht hier für die Heimat, für die Stadt, für den Tempel. Unsere Harfen hingen dort an den Weiden. Wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen. Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied von Zion, sagten sie. Das ist mehr als zynisch. Wie ging das jüdische Volk damit um? Wie gingen die verschleppten Einwohner Jerusalems und Judäas damit um? Sie hatten auch ihren Text geistlicher Art dazu. Man kann das in den Versen vorher im Jesaja-Brief lesen. Sie sagten zum Beispiel, tja klar, Gott hat uns verstoßen. Er hat uns verkauft, weil er musste. Weil die anderen Götter stärker waren als er und er bei ihnen in der Schuld stand. So hat er uns verkauft, um seine Schulden zu tilgen. Oder sie sagten, Gott ist zu schwach, um uns zu helfen. Sein Arm ist zu kurz, um uns zu befreien. Und so war es kein Wunder, dass sie auf die Idee kamen, und man liest das Jesaja 51, Vers 9, dass sie sagten, Gott schläft. Wir müssen ihn wecken. Und dann riefen sie, wach auf Gott. Und jetzt verstehen wir diesen Text noch mal etwas genauer. Jetzt kommt ihnen durch den Propheten Gott entgegen und er ruft ihnen genau das Gleiche zu, was sie ihm zugerufen hatten, als Vorwurf, als Vorhaltung. Er ruft seinen Leuten zu, wach auf Zion. Wacht auf, Leute. Es ist also genau umgekehrt. Nicht Gott schläft, sondern seine Leute, das Volk Israel, in der Verbannung schläft. Und im Schlaf nimmt man die Wirklichkeit ja nicht wahr oder nicht richtig wahr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Phase so zwischen Schlaf und Aufwachen. Und wenn man dann Geräusche hört und man sortiert das ganz anders ein. Mir geht es manchmal so, ich liege dann und schlafe gerne mit offenem Fenster und dann höre ich draußen Geräusche und denke, wow, jemand ist im Zimmer. Und ich kriege einen Schreck und ich wache auf und ich merke, das war ja gar nicht so. Das war irgendein Geräusch draußen. Wenn wir schlafen, sind wir in einer ganz eigenen Welt, einer Traumwelt. Und Gott sagt zu seinen Leuten, wach auf, wie wir jemand aus einem Albtraum aufwecken würden. Und dann folgen eine ganze Reihe von Anweisungen. Zieh das Gewand deiner Macht an, kleide dich mit Macht und Stärke. Ja, das stimmt. Gottes Volk war ohnmächtig in dieser Situation. Aber in ihrer Hilflosigkeit möchte Gott für sie wieder die Stärke werden. So wie David das mal gesagt hat, ich liebe dich Gott, du bist meine Stärke. Und dann sagt der Prophet weiter, zieh deine Prunkkleider an, deine prächtigen Kleider, Jerusalem, du heilige Stadt. Ja, es stimmt, sie hatten alle Würde, alle Herrlichkeit, alle Heiligkeit verloren. Und schon bevor die Babylonier kamen und Jerusalem in Schutt und Asche legten und den Tempel, das Heiligtum mit Füßen traten, schon vorher hatten sie all das verloren. Aber Gott sah bei ihnen das, was wieder werden konnte und sollte. Er sah die Schönheit von Jerusalem. Er sah die Schönheit seines Volkes. Er sah, wie die Integrität seiner Leute wiederhergestellt würde. Und der Prophet sagt weiter, schüttle den Staub von dir ab. Steh auf, du gefangenes Jerusalem. Ja, sie lagen noch überwältigt am Boden, gedemütigt, misshandelt, im Staub. Aber Gott sagt, das wird ein Ende haben. Deshalb richtet euch auf. Mitten in der Krise, in der schwierigen Situation, aufrecht stehen. Das ist ein Zeichen. Es geht um innere Haltung. Und dann sagt der Prophet, löse die Fesseln von deinem Hals, gefangene Tochter Zion. Mit anderen Worten sagt Gott, hört auf zu denken, dass ihr die Opfer seid, die Gefangenen. Nein, mit mir gibt es Zukunft, mit mir geht es weiter. Jetzt ein Sprung zurück zu uns. Das war die Situation der verschleppten Juden in Babylonien. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir? Wenn du dich fragst, wo ist der Ausweg? Wo geht es in die Freiheit? Auch dann ist der erste Teil der Antwort, Gott ruft dir zu, wach auf! Es gibt mehr als die Krise, in der du steckst, die du siehst ringsum und an der du leidest. Gott sagt, ich zeige dir, wie ich die Dinge sehe, wie ich dich sehe. Und vielleicht geht es uns dann so, wie es dem Volk Israel damals auch ging, dass wir unseren Anteil an der verfahrenen Situation erkennen und dass wir kapieren, hinter der Krise, in der ich jetzt gerade stecke, da steckt irgendwo auch diese große Krise, die über meinem ganzen Leben steht, nämlich, dass ich von Gott getrennt bin und immer wieder Jesus brauche, um diese Trennung zu überwinden. Da steckt meine Schuld hinter und dass ich immer wieder Vergebung brauche. Und wenn Gott uns so zuruft, wach auf, dann hören wir auch auf, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wach auf, das ist ein Aufruf zum Glauben, zu dem neuen Vertrauen, dass Gott uns nicht festnagelt auf unsere Fehler, auf das, was schief gelaufen ist, sondern dass er uns eine neue Chance gibt, dass er uns vergibt. Und zu diesem Vertrauen können wir uns nicht aufschwingen, da können wir nicht sagen, ja, jetzt glaube ich mal wieder. Wir brauchen es, dass Gott uns entgegenkommt und uns aufruft, wach auf. Es geht um ein geistliches Aufwachen. Es geht darum, dass wir den Blick dafür haben, dass wir das verstehen. Mit Jesus, mit Gott bin ich kein Opfer der Umstände, sondern stark. Denn Gott steht hinter mir, er ist meine Stärke. Ich kann nicht, weil ich so toll bin, aber weil Gott bei mir ist. Und dass ich verstehe, dass du verstehst, dass Jesus dich nicht festnagelt auf deine Fehler, dass Jesus dich nicht behaftet auf deinen Ist-Zustand, sondern dass er sieht, was aus uns werden kann und werden wird mit ihm. Und das tut gut. Das brauchen wir auch, wenn wir mit unseren Kindern umgehen. Wenn unsere Kinder, wenn wir denn welche haben, uns enttäuscht haben. Oder wenn Freunde uns enttäuscht haben, Menschen, die uns wichtig sind. Dann könnte man ja sagen, ja, jetzt bin ich enttäuscht, jetzt ist Schluss. Jetzt gehe ich auf Abstand, innerlich, vielleicht auch äußerlich. Aber Gott tut das nicht. Gott sagt, ich sehe dich und ich sehe, was aus dir werden wird und ich glaube an dich und ich glaube, dass es besser werden wird, dass du anders leben und handeln wirst, als es im Moment bei dir aussieht. Die ausweglose Situation ist keine Endstation. Gott sagt, mit mir geht es weiter. Ich habe Hoffnung für dich. Wenn wir das hören und verstehen, dann ist das der erste Schritt in die Freiheit und ein unglaublich wichtiger Schritt. Da kommt aber noch ein zweites dazu. Gott greift ein. Er macht eine klare Ansage. Man könnte ja sonst sagen, ja, das mit dem Glauben ist so eine Art billige Bewusstseinsveränderung. Vielleicht nicht billig, vielleicht kostet das ja auch richtig viel Kraft. So im Sinne von, positives Denken in christlicher Variante. Wenn du vom christlichen Glauben her die Sachen positiv sehen kannst, wenn du dich selber positiv sehen kannst, dann wird schon alles besser. Aber es geht um mehr als das. Ich lese uns jetzt die Verse 6 bis 10. Darum soll mein Volk an jenem Tag erkennen und wissen, dass ich es bin, der sagt, ich bin da. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme. Sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Jubel aus. Jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen aller Völker. Alle Erden sehen das Heil unseres Gottes. Das ist ein tolles Bild, dieser letzte Vers. Gott macht seinen mächtigen, starken Arm frei. Also, ich denke da so an einen durchtrainierten Bodybuilder, und er krempelt so die Ärmel hoch, zeigt seine Muskeln mehr als ich habe. Gott zeigt seine Muckis. Er lässt seine Muskeln spielen und dann packt er an. Und das ist damals auch geschehen. Ohne, dass sich Israel an den Babyloniern rächen musste. Ohne Gewalt, Aufstand und Blutvergießen. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich das Rad der Geschichte gedreht und das so mächtige Babylonische Reich zerfiel und wurde von den Persern übernommen. Und der Perserkönig Kyros, mein Namensvetter, hat den verbannten Juden die Rückkehr in die Heimat und den Wiederaufbau des Tempels ermöglicht. Wie ist das bei uns? In Vers 7, ich habe es eben vorgelesen, heißt es, dass der Freudenbote eine frohe Botschaft hat, nämlich dein Gott ist König. Und genau das hat Jesus doch immer wieder gepredigt. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen, mit ihm selber, mit Jesus. Mit Jesus hat Gott angefangen, seine Herrschaft aufzurichten, seinen starken Arm, seine Macht zu zeigen. Das Neue Testament berichtet davon. Und wir erleben es heute. Jesus befreit Menschen von der Macht, von dem Einfluss böser Geister, Dämonen. Jesus heilt Menschen, seelisch, innerlich und körperlich. Jesus befreit Menschen von dem Zwang, alte, ungute Muster immer und immer wieder zu wiederholen. Er befreit Menschen davon, von der Sünde, von der Schuld, versklavt, Knecht zu sein. Jesus schenkt Frieden, Versöhnung mit Gott. Er gibt Vergebung. Jesus schenkt Menschen einen neuen Anfang. Völliges Umdenken. So wie bei diesem Zöllner, der so besessen war davon, Geld und Geld und nochmals Geld zu verdienen. Und dann auf einmal sagt er, ich gebe alles ab. Also nicht alles, aber die Hälfte von allem. Und wenn ich was Unrecht mir angeeignet habe, erstatte ich es vierfach zurück. Unglaublich, diese Veränderung. Und nicht zuletzt, Jesus Gott erhört Gebet. Immer wieder. Reich Gottes, Königsherrschaft Gottes, die ist angebrochen. Schon jetzt macht Jesus deutlich, dass es nicht nur um schöne Worte, sondern um Kraft geht. Der Apostel Paulus hat das immer wieder betont. Er hat gesagt, ich erzähle euch nicht nur schöne Worte, sondern das, was ich sage, das zeigt sich auch in Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigt, die Kraft des Heiligen Geistes erweist. Sicher, das ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Reich Gottes steht in seiner Vollendung noch aus. Wir bleiben Menschen, die Fehler machen und die Vergebung brauchen. Wir warten weiter darauf, dass Jesus ein zweites Mal kommt und dass er vollenden wird. All das, was angefangen hat und nicht zu Ende gekommen ist, dass er einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Aber wichtig ist und bleibt, Gott kommt dir, kommt uns entgegen. Und durch Jesus greift er ein, verändert uns, unsere Situation. Er schafft einen Ausweg. Er befreit uns. Durch Jesus tut Gott das, was wir nicht tun können, aber nicht ohne uns, sondern der erste Schritt bleibt, wach auf, vertraue mir. Und das Dritte, umsonst. Gott tut das umsonst. Vers 3 bis 5 lese ich uns nochmal. Der Mittelteil des Textes, den habe ich vorhin übersprungen. So spricht der Herr, umsonst wurdet ihr verkauft und ihr sollt nicht mit Geld losgekauft werden. Denn so spricht der Herr, nach Ägypten zog mein Volk einst hinab, um dort in der Fremde zu leben. Auch von Assur wurde es ohne Grund unterdrückt. Aber was erlebe ich jetzt? Spruch des Herrn, man nahm ein Volk ohne zu bezahlen und nun prahlen seine Beherrscher. Spruch des Herrn, ständig, jeden Tag wird mein Name gelästert. Wir erinnern uns nicht, dass Gott den Göttern anderer Völker etwas geschuldet hätte, sodass er sein Volk hätte verkaufen müssen. Nein, es war Gottes Entscheidung, Juda Israel in die Verbannung, in die Sklaverei gehen zu lassen, weil das Maß voll war. Und genauso ist es allein seine Entscheidung, sein Volk wieder zurückzuholen, umsonst. Und für uns wichtig dabei, Gott identifizierte sich mit seinem Volk so sehr, dass er darunter litt, dass die Gegner Israels von ihrem Sieg, den sie über Israel errungen hatten, schlossen auf ihn und sagten, dieser Gott ist ein Schwächling. Gott ist das nicht egal. Das ist ein Blick, den wir hier in Gottes Herz tun. Das ist es, was ihn motiviert und uns zu helfen. Er sagt, ich bin mit diesen Menschen, dem Volk Israel damals und mit dir heute, ich bin so verbunden mit dir, dass es mir nicht egal ist, was die Leute über dich denken und was sie deswegen über mich denken. Also, dass Gott uns durch Jesus entgegenkommt, dass er uns befreit, dass er uns anruft, wach auf, dass er uns Glauben schenkt, unseren Glauben erneuert, das tut er umsonst. Da nimmt er nichts für an. Nicht von uns und nicht von anderen. Das ist allein seine Sache. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass wir da an der Stelle uns wirklich darauf verlassen können, dass Gott sich nicht ändert und irgendwann mal sagt, ich lass dich weiter schlafen. Ich lass dich in der Klemme stecken. Das tut Gott nicht. Weil es seine Sache ist, weil er es umsonst getan hat, sich umsonst dafür entschieden, uns zu retten. Zuletzt, ich finde in Vers 7 große Klasse, da ist die Rede von dem Freudenboten. Ein Freudebote, der Frieden verkündet, eine frohe Botschaft bringt. Gott kommt dir entgegen, er befreit dich, das war und ist super. Das ist, wer diese Nachricht bringt, wer das zu sagen hat, der ist ein Freudenbote. Das gibt gute Stimmung, Jubel. Jesus war der erste Freudenbote, als er sagte, die Königsherrschaft Gottes ist herbeigekommen, sie fängt jetzt an. Und dieser Freude ist das Kennzeichen von unserem Glauben. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. So sagt es der Paulus in Philipper 4. Und diese Freude ist keine Emotion, zu der wir uns aufpushen müssten, sondern es ist unser Echo darauf, dass Gott uns anruft und sagt, wach auf, dass er uns zeigt, ich greife ein. Das ist unser Echo darauf, dass Gott da ist, in deinem, in meinem Leben. Es ist wie ein Grundton, diese Freude, der unser Leben durchzieht, wenn es uns gut geht und auch in schwierigen Zeiten. Und wenn wir davon weitersagen, anderen weitersagen, dann werden wir zum Freudeboten. Also, gestern waren wir mit einigen Leuten in der Stadt, in der Innenstadt. Wir haben Päckchen verteilt mit einem Weihnachtsgruß, ein paar Kekse, ein Flyer von AJH, Aktion in jedes Haus, wo die Weihnachtsgeschichte oder die Weihnachtsbotschaft erklärt wurde. Wir waren dort als Freudenbotschafter. Wir waren dort nicht mit dem Bewusstsein, wir müssen jetzt einen schwierigen, komplizierten Stoff an Leute vermitteln, die sowieso nicht hören wollen. Sondern es ging darum, Freude weiterzugeben. Weil Gott uns selber wach gemacht hat, in unser Leben eingreift. Weil wir erleben, er macht uns frei. Und diese Erfahrung ist ja nicht irgendwie in der Vergangenheit. Heute ruft dich Gott an. Wach auf! Und wenn sich dann unsere inneren Augen auftun, dann merken wir, Freiheit kommt. Ein bisschen erinnert mich das an die Geschichte aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 3, Petrus und Johannes am Tempel, ein Lahmer. Sein ganzes Leben lang saß er dort und bettelte, natürlich nicht sein ganzes Leben, aber als er die entsprechende Größe hatte. Und dann wird er geheilt und mit einem Sprung, heißt es, war er auf den Beinen, ging umher, er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das war eine Botschaft, eine Freudenbotschaft. Wir haben als Gemeinde das Motto "Ein Licht in Dortmund", unsere Gemeindevision, und das heißt auch, dass wir als Gemeinde diese Freude widerspiegeln und zu dieser Freude einladen, weil wir uns selbst das immer wieder als Gemeinde, als Einzelne zurufen lassen. Wach auf, dein Gott ist König, er ist der Herr. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen frohe Weihnachten. Wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne,
Thank you. Oh, in mir, zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Licht deiner Liebe, ist mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir.
Amen. Wenn ihr denkt, jetzt sei es zu Ende, dann habt ihr ganz Unrecht. Wir haben nämlich noch etwas vorbereitet. Draußen steht Tee und Kaffee, da könnt ihr euch gerne bedienen, noch ein wenig hier verweilen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn euch etwas angesprochen hat heute Morgen und ihr unbedingt etwas loswerden wollt, dann redet mit jemandem. Ihr habt euch ja am Anfang des Gottesdienstes mit euren unmittelbaren Nachbarn bekannt gemacht. Vielleicht geht ihr auf die zu und sagt, hör mal, mir ist da was deutlich geworden, ich muss da mal mit jemandem drüber sprechen. Dann tut das. Lasst diese Gelegenheit nicht vorbeigehen. Wenn ihr keinen kennt, mit dem ihr reden könntet, weil ihr nicht, ihr sieht zwar ganz nett aus, aber ich weiß nicht, wie der denkt, dann kommt hier nach vorne. Da auf der Bank sitzen Menschen, die immer ein offenes Ohr haben, die für euch beten, die euch Zuspruch geben. Und alle die, die ihr in der letzten Woche etwas Besonderes erlebt habt, von dieser Befreiung, von der Rolf gesprochen habt, geht doch nicht nach Hause und behaltet es für euch, sondern teilt es mit. Macht anderen Mut. Ihr müsst das nicht hier vorne tun, dass alle 250 zuhören. Das wird vielleicht nicht jedem unbedingt gefallen. Aber ihr findet immer Zuhörer draußen bei einer Tasse Tee oder bei einer Tasse Kaffee. Aber redet darüber, denn nur so können wir die Größe Gottes weitergeben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Amen.